Einen wunderschönen Freitag wünscht Ihnen Leon Bichler aus dem Studio in München und ich heiße Sie herzlich willkommen auf Radio Horeb beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens. Beim heutigen Sendungstitel werden sich vielleicht manche Hörer wundern, denn unser heutiges Thema lautet »Der Ablass der katholischen Kirche als Geschenk der Barmherzigkeit«. Denn vielleicht gehen ja auch Sie vom Radiogerät davon aus, dass die Ablässe in der Kirche seit Martin Luthers Ablasskritik Geschichte sind und denken womöglich, dass Ablässe gleichzusetzen seien mit Ablasshandel. Falls das so ist, können Sie Ihr Allgemeinwissen in diesem Punkt gleich noch etwas auffrischen in dieser Sendung und selbst dann, wenn Sie meinen, Sie kennen sich schon ziemlich gut aus in diesem Thema, dranbleiben lohnt sich auch dann garantiert. Denn zu diesem komplexen Thema bin ich heute wieder mit keinem anderen als dem geschichtlich und theologisch versierten Pfarrer Ulrich Filler aus Köln verbunden. Er ist bei uns in mehreren Sendungen regelmäßig zu hören und zudem Autor zahlreicher Bücher. Darunter sind etwa Titel wie »Jenseits der Klischees«, »36 katholische Antworten« oder wie beispielsweise der Bestseller »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte«. Fragen, Argumente, Standpunkte. Diese Titel sind jeweils im FE Medienverlag erschienen. Pfarrer Filler, schön, dass Sie auch heute wieder beim weiteren Grundkurs des Glaubens bei uns zu begrüßen sind und herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Ja, vielen Dank und grüß Gott.
Pfarrer Filler, bitte seien Sie doch so gut und geben Sie uns doch mal eine kleine Einführung zum Thema. Was sind denn Ablässe überhaupt und wie kann es denn sein, dass es die noch gibt, obwohl Luther die doch im 16. Jahrhundert abgeschafft zu haben scheint oder etwa nicht?
Ja, tatsächlich gibt es die Ablässe der Kirche auch heute noch. Sie wurden nicht abgeschafft, sie wurden zwischendurch mal etwas reformiert und entstaubt, könnte man sagen. Doch auch heute noch hat jeder Christ die Möglichkeit, jeden Tag einen oder mehrere Ablässe zu gewinnen. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt ein Ablass, so kann man eine Definition nennen und diese lautet, ein Ablass ist ein Nachlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden, die hinsichtlich der Schuld von Gott bereits vergeben worden sind. Das ist eine komplexe Definition, ein Nachlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden, die bereits von Gott vergeben worden sind. Und vielleicht können wir uns dieser Definition, diesem Thema Ablass nähern, indem wir uns schrittweise vorarbeiten und einfach mit dem Thema beginnen, was ist eigentlich eine Sünde? Denn mit der Sünde und mit den Folgen oder Strafen der Sünde hat der Ablass etwas zu tun. Da ist der Ort, wo er hingehört. Und wenn wir mit der Sünde anfangen, dann kann man die Frage stellen, was ist eigentlich eine Sünde? Und eine ganz klassische Definition sagt, eine Sünde ist eine freiwillige Übertretung des Gesetzes Gottes. Ein Fehltritt, eine Unordnung, eine Verwirrung, die, und das ist immer bei der Sünde wichtig, aus einer freien Tat hervorgeht. Wir gezwungenermaßen handelt, wer nicht frei ist, der kann eigentlich auch keine Sünde begehen. Und durch diese freiwillige Tat verfehlt der Mensch sein Ziel, das große Ziel seines Lebens, das ist nämlich Gott selbst und seine Liebe. Und die Folge davon ist, dass die Beziehung zu Gott und zu den Menschen gestört wird oder vielleicht sogar ganz zerbricht, je nachdem, um welche Sünde es sich handelt und wie schwer die Sünde ist. Und das können wir alle gut verstehen. Jemand, der einen anderen aus Habgier umbringt oder ein Einbrecher, das ist jemand, der gegen die Gebote Gottes verstößt, die 10 Gebote, das Doppelgebot der Haupt- und der Gottes- und Nächstenliebe, das wir haben. Das sind also ganz klare Fälle, in denen wir eine Sünde erkennen können. Aber es gibt auch noch eine andere Form von Sünde und die ist für uns Menschen sehr viel schwerer zu entdecken, denn sie versteckt sich. Und das ist eine Art von Sünde, die sich zunächst einmal auf etwas an sich Positives und Gutes richtet, aber in Wirklichkeit mich doch von Gott entfernen und deshalb auch eine Sünde ist. Ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel einen großen Wert legen auf ein gutes Familienleben und danach streben, dass die Familie Zeit verbringt miteinander, dass man ins Gespräch kommt, dass man gemeinsam am Tisch sitzt, dass man sich austauscht. All das ist ja etwas Gutes und Positives und das ist keine Sünde. Aber wenn mich dieser Wunsch daran hindert, am Sonntagmorgen die Heilige Messe zu besuchen, weil ich sage, ich will mit der Familie frühstücken, das ist doch was Gutes, dann wird dieser an sich gute Wunsch auch wieder schlecht und wird zur Sünde, weil er mich davon abhält, den Gottesdienst zu besuchen und Gott auch die Ehre zu erweisen. Oder ein anderes Beispiel, sich zu verlieben, ist keine Sünde. Im Gegenteil, es ist etwas ganz Großartiges und Schönes. Und die menschliche Liebe entspringt auch der Liebe Gottes, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel verheiratet bin als Mann und mich in eine andere Frau verliebe, dann wird dieses an sich Gute und Schöne doch dann negativ, weil es meine Ehe, die ich bereits geschlossen habe, gefährdet. Also hier ist das Problem bei dieser Art von Sünde, dass es sich etwas versteckt, dass man eigentlich etwas will, was gut und positiv ist und was aber letztlich mich von Gott entfernt, weil es ungeordnet ist. Das ist das entscheidende Kriterium hier. Es ist ungeordnet. Und all diese unterschiedlichen Formen der Sünde bedeuten immer, dass meine Beziehung zu Gott und zu den Menschen gestört wird oder dass sie ganz zerbricht, je nachdem, worum es sich handelt. Gott ist derjenige, der mich liebt und der mich beruft, in seiner Liebesgemeinschaft teilzuhaben. Er hat mich nach einem Bild und Gleichnis erschaffen und in Jesus Christus wird diese Einladung Gottes an uns Mensch und realisiert. Und wenn ich also durch mein Tun, durch mein Wollen, durch mein Handeln mich daraus entferne, dann bin ich im Bereich der Sünde. Und das hat immer Folgen. Und jetzt müssen wir diese Sündenfolgen anschauen, was passiert, wenn man eine Sünde begeht, auf diese ganz klassische, offene Art und Weise oder auch auf die versteckte, heimtückische Art und Weise. Das hat eine Folge. Und die erste Folge besteht darin, dass der Mensch vor Gott schuldig wird. Und das bedeutet, dass meine eigene Beziehung zu Gott schlechter wird oder dass sie ganz zerbricht. Und wenn ich eine wirklich schwere Sünde begehe, wenn es ein schwerwiegender Gegenstand und Inhalt ist, wenn ich ganz freiwillig handle und weiß, dass ich eine Sünde begehe, dann trete ich ja sozusagen bereitwillig, freiwillig aus meinem Bund mit Gott heraus, wende mich von Gott ab, wende ihm sozusagen den Rücken zu und die Folge ist dann, dass ich das Leben Gottes verliere, das mir in der Taufe geschenkt worden ist. Das nennt man in der Theologie auch die heilig machende Gnade, das göttliche Leben, das mir in der Taufe zum ersten Mal geschenkt worden ist, das immer wieder erneuert wird, wenn ich zum Beispiel die Eucharistie empfange. Und ich bin dann nicht länger ein Kind Gottes, meine Beziehung zu Gott ist getrennt und das ist eigentlich eine schreckliche Sache und die bedarf dringend der Korrektur. Wenn ich dann zur Beichte gehe, wenn ich meine Schuld bekenne, dann wird mir Gott die Sünde vergeben und auch diese Folge aufheben, dass ich nicht länger ein Kind Gottes bin. Er schenkt mir von Neuem das Leben der Kinder Gottes, das Leben, das mich dann nach meinem Tod auch in den Himmel bringt, wo ich in Ewigkeit bei Gott glücklich sein kann. Also die Folge der Sünde ist der Verlust der Gotteskindschaft, das ist der Verlust des Lebens der Kinder Gottes. Aber das ist nicht die einzige Folge, die da ist, sondern eine zweite Folge der Sünde besteht eben darin, dass meine Beziehung zu den Menschen oder auch zu geschaffenen Dingen in Unordnung gerät. Die Sünde zerstört die Gemeinschaft der Menschen untereinander, die doch von der Liebe bestimmt werden soll. Und die Sünde zerstört die menschliche Gesellschaft und das Funktionieren der Gesellschaft. Und das kennen wir alle aus unserem Alltag, dass die Sünde einfach unser Zusammenleben beeinträchtigt, wenn mich ein guter Freund bestiehlt um das Beispiel zu nennen, dann wird das Vertrauen zerbrochen, dann wird das Zusammenleben mit ihm schwieriger. Die Sünde betrifft immer auch unsere Gemeinschaft. Und als Christen wissen wir, die Sünde betrifft eben auch die anderen Christen, die Gemeinschaft der Christen, die Kirche. Der heilige Paulus sagt, wir sind als Christen verbunden miteinander, untereinander in der Gemeinschaft der Kirche. Wir hängen zusammen, wie die Glieder eines Leibes zusammenhängen. Und wenn mir ein Hammer auf den kleinen Zeh fällt, dann schmerzt es im ganzen Körper. Und genauso schmerzt auch die Sünde des einzelnen Christen dann die ganze Kirche, und sie hat hier Konsequenzen. Und schließlich noch eine dritte Folge: Die Sünde trifft auch den Sünder selbst. Der Mensch, der die Liebe Gottes ablehnt, wenn er sündigt, er wird schwächer, seine Liebesfähigkeit wird geringer. Je mehr man sich in die Sünde hinein verstrickt, umso schwieriger ist es, wieder herauszukommen. Und diese Folgen der Sünde müssen wir nun im Auge behalten, wenn wir uns fragen, was geschieht denn, wenn der Sünder umkehrt und wenn er sagt, ich möchte kein Sünder mehr sein, ich möchte um Verzeihung bitten, ich möchte zu Gott zurückkehren. Und wir als katholische Christen haben die wunderbare Möglichkeit, zur Beichte zu gehen. Es gibt ein Sakrament der Umkehr, ein Sakrament der Versöhnung, ein Sakrament der Barmherzigkeit, wo wir wissen, dass Gott, der liebende Vater, uns aufnimmt, uns annimmt und uns alle Schuld verzeiht. Und das ist das Erste und Wichtigste bei der Beichte. Gott verzeiht uns die Schuld und er schenkt uns von Neuem das Leben der Kinder Gottes. Und damit wird die erste Folge der Sünde, dass wir eben bei der schweren Sünde, wenn wir Nein sagen zur Liebesgemeinschaft mit Gott, dann verlieren wir dieses göttliche Leben, dieses Taufgeschenk wird uns genommen. Und diese Folge wird dann in der Beichte auch rückgängig gemacht. Das heißt, wir sind wieder gottesgeliebte Kinder, wir bekommen von Neuem das Geschenk seines göttlichen Lebens. Und wenn wir sterben nach der Beichte, dann werden wir in den Himmel kommen. Dann nimmt der Vater uns auf und an, weil wir Ja gesagt haben, weil dieses Leben der Kinder Gottes im Tod nicht untergeht, sondern überhaupt erst zur vollen Entfaltung kommt. Aber neben dieser ersten Folge der Sünde gibt es noch die anderen Folgen. Und diese Folgen bleiben nach der Beichte bestehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der heute oft gar nicht mehr gesehen wird, dass diese zeitlichen Folgen der Sünde, nennt man sie auch im Gegensatz zu den ewigen Folgen der Sünde, die in der Beichte aufgehoben, repariert werden, sind wieder Kinder Gottes, haben dieses göttliche Leben. Und jetzt bleiben aber diese zeitlichen Folgen der Sünde, die Gesellschaft, die Gemeinschaft der Menschen belasten und beschweren, und diese Folgen werden in der Beichte nicht rückgängig gemacht. Und das ist eigentlich auch ganz einleuchtend, das kann jeder nachvollziehen, der überlegt, ich habe einen lieben Menschen angelogen und das ist rausgekommen und jetzt kann ich zur Beichte gehen, Gott kann mir meine Schuld auch vergeben, der andere Mensch kann mir vielleicht auch verzeihen, aber trotzdem wird eine Verstimmung bleiben. Trotzdem dauert es zumindest eine Zeit, bis der andere wieder Vertrauen zu mir fassen kann. Also durch die Beichte wird nicht automatisch diese zeitliche Folge der Sünde aufgehoben. Oder man kann auch viele andere Beispiele nennen, wenn ich jemanden geschlagen habe, wenn ich jemanden verletzt habe, wenn ich vielleicht jemanden umgebracht habe, dann ist ja einleuchtend, dass dieser Umstand in der Beichte nicht einfach wieder rückgängig gemacht wird, sondern diese zeitliche Folge der Sünde bleibt. Und deshalb ist der Mensch, der Christ, aufgerufen, das auch zu bearbeiten sozusagen. Diese zeitlichen Folgen, die nach der Beichte verbleiben, müssen irgendwie aufgearbeitet werden. Und das nennen wir in der Kirche die Buße. Jetzt in den Tagen der österlichen Bußzeit ist genau die Gelegenheit gegeben für uns, diese zeitlichen Folgen der Sünde, die wir verursacht haben, die jetzt noch weiter bestehen auf Erden, diese Folgen irgendwie aufzuarbeiten und wir sollen Buße tun, wir sollen eine Art Wiedergutmachung leisten, wir sollen sagen, wir sind uns bewusst, dass durch unsere Schuld, durch unsere Sünde Schaden entstanden ist und wir sind bereit mitzuwirken, dass dieser Schaden wieder geringer wird, so gut wir es können, und wir sind bereit, Buße zu tun. Das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise Buße tun. Buße ist möglich, wenn ich zum Beispiel bete. Buße ist möglich, wenn ich faste. Buße ist, wenn ich versuche, die Widerwärtigkeiten des Alltags zu ertragen, bereitwillig das Kreuz auf mich zu nehmen, wenn es mir denn auferlegt wird. Und auf ganz viele unterschiedliche Art und Weise kann ich eben versuchen, Buße zu leisten. Das ist das erste große Thema. Was ist eine Sünde, die mich von Gott entfernt? Was sind die Folgen der Sünde, die ewigen Folgen und die zeitlichen Folgen? Und bin ich nach der Beichte bereit, Buße zu tun, um diese zeitlichen Sündenfolgen aufzuarbeiten? Und da ist der Punkt, wo jetzt der Ablass der Kirche ins Spiel kommt.
Soweit nun einmal ein erster Überblick durch den Buchautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zum Thema Ablässe der katholischen Kirche als Geschenk der Barmherzigkeit. Und Sie, liebe Hörer, sind nun herzlich eingeladen, anzurufen und sich einzubringen in diese Sendung. Wenn Sie beispielsweise Fragen oder Tipps, Lieblingsgebete oder Lieblingsnovenen zur Gewinnung von Ablässen haben, dann teilen Sie Ihre Anregungen oder Fragen zum Thema Ablässe mit uns, und zwar unter 089 517 008 008 oder aus dem Ausland unter 0049 89 517 008 008. Nach einer kleinen Liedpause sind wir gleich wieder zurück. Bleiben Sie also dran. Die Gruppe Gracetown mit dem Lied »Herr, erbarme dich«. Leon Bichler begrüßt Sie herzlich zum zweiten Teil des heutigen Grundkurses des Glaubens, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb. Heute bin ich mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln verbunden zum Thema Ablässe. Und Sie, liebe Hörer, haben auch heute die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anregungen zum Thema bei uns einzubringen oder uns beispielsweise Ihre Lieblingsnovenen oder sonstige Weisen vorzustellen, mit denen man einen Ablass durch die katholische Kirche gewinnen kann. Rufen Sie uns an unter 089 517 008 008. Pfarrer Filler, Sie sagten vor der Liedpause, die Sünde zerstöre die Gemeinschaft unter den Menschen. Das ist nachvollziehbar, wenn jemand den anderen beleidigt, belügt oder bestiehlt. Jetzt mal ganz abgesehen vom Mord oder von nicht wiedergutmachbaren Taten, reicht es denn dann nicht aus, wenn man sich einfach entschuldigt und sich wirklich wieder verträgt, sodass der andere nicht mehr sauer ist und dann die Dinge wieder auch in Ordnung zu bringen versucht, zum Beispiel das Gestohlene zurückgibt oder das, was man eben verbrochen hat, wieder gut macht? Wozu braucht man dann noch die Beichte vor dem Priester oder letztlich vor Gott, da der Priester ja in persona Christi im Beichtstuhl sitzt?
Sie haben es gerade selbst gesagt, reicht es nicht aus, sich zu entschuldigen und zu versuchen, es wieder gut zu machen? Und genau das reicht aus. Nur, ich muss mich eben nicht nur bei den Menschen entschuldigen, an denen ich Unrecht getan habe, an denen ich schuldig geworden bin. Ich muss mich auch bei Gott entschuldigen. Denn ich lebe ja in einer Beziehung nicht nur zu anderen Menschen, sondern ich lebe auch in einer Beziehung zu Gott, der mich geschaffen hat, der mich im Dasein trägt, der mich liebt und der von mir erwartet, dass ich auf sein Liebesangebot antworte und Ja dazu sage. Dazu hat er mir die Freiheit gegeben. Und wenn ich meine Freiheit missbrauche und Dinge tue, die mich aus der Gemeinschaft mit Gott herauskatapultieren, dann ist es eben notwendig, dass ich auch vor Gott versuche, ins Reine zu kommen, dass ich auch vor Gott ausspreche, dass ich gesündigt habe und dass ich bereit bin, umzukehren, dass es mir leid tut, dass ich meine Schuld bereue und dass ich mich seinem Urteil unterwerfe. Und ich darf das in dem großen Vertrauen, in der Gewissheit tun, dass in der Beichte sein Urteil immer der völlige Freispruch sein wird. Und auf diese Weise bin ich also in der Lage, wieder in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, wieder als Kind Gottes zu leben, das Geschenk seines neuen Lebens zu empfangen, was mir die Sünde, die schwere Schuld geraubt hat. Und dann muss ich aber auch bereit sein, wie Sie gesagt haben, zu sagen, ich versuche, es wieder gut zu machen. Die Kirche nennt das Buße tun. Und das kann jetzt und hier schon geschehen, in diesem Leben, aber es geschieht auch nach dem Tod. Wenn ich also sterbe und es gibt noch, ich bin zwar mit Gott versöhnt, ich habe gebeichtet, ich bin ein Kind Gottes und dieses neue Leben der Kinder Gottes beginnt jetzt für mich in der Ewigkeit, aber es gibt noch Schuld, die auf Erden weiterhin besteht, also Folgen der Schuld, müsste man genau sagen, Folgen meiner Schuld, die noch weiter glimmen auf Erden, die noch schweren, die noch Menschen Schmerzen zufügen, dann ist das nicht einfach gleichgültig, sondern das muss auch erst aufgearbeitet werden und dafür gibt es das Fegefeuer. Hier sind wir also bei der Lehre vom Fegefeuer und was das bedeutet, das dient auch dazu, mich vorzubereiten, damit ich dann wirklich teilnehmen kann am Mahl, zu dem der himmlische Vater uns einlädt. Das geht aber nicht, dass ich mich in diese Gemeinschaft der Liebe und der Heiligkeit und der Freude einreihe, wenn ich noch jemand bin, der noch Folgen seiner Schuld auf Erden zu verantworten hat. Dafür gibt es das Fegefeuer. Das können wir an anderer Stelle sicher nochmal vertiefen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ich eben Buße tue, dass ich mich um die Folgen meiner Schuld kümmere. Man kann ja sagen, man sagt ja, es gibt so einen Segen der guten Tat und es gibt auch einen Fluch der bösen Tat. Und diese Folgen der bösen Tat, die müssen mich beschäftigen, darum muss ich mich kümmern. Das muss ich versuchen, wieder gut zu machen, so gut es mir geht, auf verschiedene Art und Weise. Und hier habe ich jetzt eine großartige Möglichkeit, indem ich Ablässe gewinnen kann. Der Ablass dient dazu, dass ich die Folgen meiner Schuld, die zeitlichen Folgen meiner Sünde aufarbeiten kann. Wenn man das verstehen will, muss man zwei Dinge bedenken. Einmal, dass ich eben nicht alleine vor Gott stehe, sondern in der großen Gemeinschaft der Kirche, dass ich wie ein Glied des menschlichen Leibes bin, das mit allen anderen Gliedern verbunden ist. Wenn meine Schuld hat eine Auswirkung dann für die ganze Kirche, aber auch das, was ich Gutes tue, hat eben auch eine Auswirkung für die ganze Kirche. Und das Zweite ist der Gedanke der Stellvertretung. Das ist eben ein ganz wichtiger christlicher Grundbegriff. Stellvertretend für die ganzen Menschen, für alle Menschen, ist Christus gestorben und auferstanden von den Toten und hat den Tod besiegt. Sein Leben ist ein Leben für andere, ein Leben für den himmlischen Vater, ein Leben für die Menschheit. Und so sollen auch wir unser Leben zu einem stellvertretenden Leben machen. Wir sollen für andere leben, sogar für unseren Feind. Wir sollen einander Gutes tun, einander segnen und wir können unser eigenes Leben zum Segen werden lassen. Wenn ich zum Beispiel meine Krankheit oder die Beschwerden des Alters geduldig annehme und mit dem Kreuz des Herrn verbinde, kann ich mein Leben, meine Krankheit, mein Leid zum Segen für andere Menschen werden lassen. Und in diese Praxis der Kirche gehört nun der Ablass. Die Kirche sagt mir, ich lasse dich nicht allein mit der Aufarbeitung deiner Schuld, mit dem Versuch, die Folgen deiner Sünde wieder gut zu machen. Wir helfen dir und wir helfen dir durch das Geschenk dieses Ablasses. Und man kann sich vorstellen, in einem Bild, dass die Kirche über einen ganz großen Schatz verfügt. Und dieser Schatz besteht aus allem Guten, aus dem Guten, was Jesus getan hat, was zum Segen für andere Menschen wurde, aus dem Guten, was die Heiligen getan haben, was zum Segen für andere Menschen wurde. Und die Kirche kann über all dieses Gute verfügen, sie kann aus einer großen Schatztruhe schöpfen und dieses Gute dem einzelnen Menschen schenken, sodass die Kirche hier eine große solidarische Gemeinschaft ist, die den Einzelnen nicht im Stich lässt, sondern die füreinander eintritt und dem Einzelnen aus diesem ganzen Schatz des Guten, der es in der Geschichte angehäuft wurde, etwas zuteilkommen lassen kann. Und es ist ein wichtiges Zitat von dem damaligen, jetzt heiligen Papst Johannes Paul II., der sagte, so kommt es zwischen den Gläubigen zu zu einem wunderbaren Austausch geistlicher Güter, kraft dessen die Heiligkeit des einen den anderen zugute kommt. Und zwar mehr als die Sünde des einen anderen schaden kann. Es gibt Menschen, die geradezu ein Übermaß an Liebe, an ertragenem Leid, an Reinheit und Wahrheit zurücklassen, das die anderen einbezieht und aufrichtet. Es ist die Wirklichkeit der Stellvertreterschaft, auf die sich das ganze Geheimnis Christi gründet. So Papst Johannes Paul II. Und das ist der Ablass. Hier sind wir mittendrin im Thema, die Kirche kann mir aus diesem Schatz des Guten, aus dem Schatz der Liebe und Hingabe etwas zukommen lassen und mir helfen, meine Sündenfolgen aufzuarbeiten.
Pfarrer Filler, wie kann man denn dann Ablässe gewinnen? Wie kann man aus diesem Schatz, den die Kirche verwaltet, etwas abbekommen? Für sich oder für andere, wie Sie gesagt haben, stellvertretend?
Genau, Ablässe gewinnen kann ich für mich selbst, aber auch für die Verstorbenen. Das ist ja der Gedanke, dass eben auch die Menschen, die gestorben sind, auch noch vielleicht, man weiß es nicht genau, auch noch vielleicht was aufzuarbeiten haben. Und dabei können wir ihnen auch helfen, dass wir eben auch für die Verstorbenen Ablässe gewinnen können. Und dazu brauche ich kein Formular auszuführen oder einen Antrag zu stellen. Das geschieht ganz unbürokratisch in der katholischen Kirche, weil sie bestimmte Übungen des Glaubens mit einem Ablass verbunden hat. Das können also zum Beispiel Gebete sein oder Wallfahrten oder der Besuch einer Kirche. Und wenn ich einen Ablass gewinnen will, dann muss ich erstens den Vorsatz fassen. Ich will den Ablass gewinnen, und da reicht es auch aus, wenn man ganz allgemein den Vorsatz fasst, ich möchte alle Ablässe gewinnen, die möglich sind. Und dann muss ich zweitens das notwendige Werk verrichten, zum Beispiel das Gebet sprechen, das mit dem Ablass verbunden ist, oder die Kirche besuchen. Und dann gewinne ich diesen Ablass und mir wird dieses geistliche Geschenk gemacht.
Und was ist jetzt diese zeitliche Sündenstrafe genau? Was ist der Ablass vor diesem Hintergrund? Man hört ja, dass bei manchen Ablässen 300 Jahre zeitliche Sündenstrafe erlassen werden zum Beispiel, oder dass es einen vollkommenen Ablass gäbe. Was bedeuten diese Begriffe?
Genau, jetzt steigen wir richtig in die Materie des Ablasswesens ein. Ablass ist eben nicht gleich Ablass, sondern es gibt zwei verschiedene Arten von Ablässen, nämlich die vollkommenen Ablässe und die Teilablässe. Und vollkommener Ablass bedeutet, dass all meine zeitlichen Sündenfolgen getilgt werden. Das ist natürlich das ganz große Los, die ganz große Nummer, dass man einen vollkommenen Ablass gewinnt und dass man erstens natürlich dann gebeichtet hat und Gott hat mir die Schuld vergeben, aber eben auch die Folgen meiner Schuld, der Fluch der bösen Tat, das, wo ich noch für verantwortlich bin, das wird alles durch den vollkommenen Ablass ausgetilgt. Ein Teilablass bedeutet eben, dass nur ein Teil meiner zeitlichen Sündenfolge nachgelassen wird. Und früher, das ist heute nicht mehr gültig, das hat man eben dann auch geändert. Früher war es eben so, dass bei manchen Ablässen diese Zeitangabe da war. 30 Tage oder 100 Tage oder ein Jahr oder wie auch immer. Und diese Zahl bedeutet nicht, das ist jetzt ganz wichtig, dass man eben um so viele Tage oder Jahre weniger im Fegefeuer verbringen würde. Das ist nicht damit gemeint, sondern diese Zahl stammt aus der frühen Bußpraxis der Kirche. In der Antike war es ja so, dass die Menschen eigentlich nur einmal im Leben gebeichtet haben. Und zwar, wie man sich vorstellen kann, in der Regel am Ende ihres Lebens, und dass sie eben dann ihre Sünden bekannt haben und die Vergebung Gottes erfahren haben. Und bevor aber die Vergebung zugesprochen wurde, kam erst die Buße. Und das heißt, die Menschen mussten äußerlich gekennzeichnet als Büßer sein, sie mussten vor der Kirche stehen und die Eintretenden um ihr Gebet und ihre Hilfe bitten. Sie hatten ihren eigenen Platz in der Gottesdienstgemeinschaft, sie waren öffentlich, gesellschaftlich markiert die Büßenden, und je nach der Größe ihrer Schuld und der Schwere ihrer Taten war diese Zeit, in der sie öffentlich Buße taten, bevor sie dann die Vergebung im Sakrament der Beichte empfangen konnten. Auf diese Zeit bezieht sich diese Angabe von Jahren und Tagen. Also wenn ein Ablassgebet mit dem Zusatz 30 Tage versehen ist, heißt das, dass es also entspricht einer Bußzeit in der Antike, in der frühen Kirche von 30 Tagen oder von einem Jahr oder wie auch immer.
Und einen Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen von 300 Jahren habe ich, glaube ich, auch schon wo gelesen. Was bedeutet das dann?
Ja, all diese Angaben beziehen sich darauf, dass dir im Grunde genommen so viele Sündenfolgen nachgelassen werden, wie du in der Antike durch die entsprechende Zeit als öffentlicher Büßer hast abbüßen können. Weil das aber dem modernen heutigen Menschen schwer zu vermitteln ist, hat dann Papst Paul VI. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bei der Neuordnung des Ablasswesens diese Zeitangabe abgeschafft, sodass wir heute nur noch unterscheiden zwischen den vollkommenen Ablässen und den Teilablässen.
Und welche sind die bekanntesten Ablässe? Und sind Ablässe immer mit Gebet verbunden oder mit Opfern wie Fasten, Wallfahrten oder dergleichen? Oder können die auch ohne eigenes Zutun zugesprochen werden?
Ja, die Ablässe gewinnen kann man unter verschiedenen Bedingungen. Wenn ich den Teilablass gewinnen will, dann reicht es aus, das Werk zu verrichten, das mit dem Ablass verbunden ist. Und wenn ich einen vollkommenen Ablass gewinnen will, müssen noch andere Voraussetzungen gegeben sein. Man kann sich vorstellen, einen vollkommenen Ablass zu gewinnen ist nicht so einfach. Da muss nämlich Folgendes passieren. Ich brauche also erstens sakramentale Beichte und ich kann auch mit einer Beichte mehrere Ablässe gewinnen. Wenn ich also zum Beispiel innerhalb einer Woche die gewinnen möchte, dann reicht also einmal Beichten aus. Zweitens muss ich mich entschlossen abkehren von jeder Sünde, also den festen Vorsatz haben und den ehrlichen Vorsatz, in allen Dingen ganz nach dem Willen Gottes zu leben. Dann drittens muss ich die Heilige Kommunion empfangen. Und viertens muss ich beten nach der Meinung des Heiligen Vaters. Also für den Papst beten in der Regel das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und das Gegrüßet seist du Maria. Zu diesen vier Bedingungen, Beichte, Abkehr von jeder Sünde, Kommunionempfang und Gebet für den Heiligen Vater, kommt dann noch das Werk, das mit dem Ablass verbunden ist und dann gewinne ich den vollkommenen Ablass und wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, ist es halt nur ein Teilablass. Und die Kirche ist unglaublich großzügig in der Gewinnung von Ablässen. Sie lässt uns nicht alleine. Sie sagt uns, ich bin bei dir, wenn es darum geht, die Folgen deiner Sünde aufzuarbeiten, Genugtuung zu leisten, Wiedergutmachung, Buße zu tun. Du bist nicht alleine, sondern du kannst dich beschenken lassen aus diesem großen Schatz der Kirche, aus all der Liebe, aus all der Heiligkeit, aus all der Hingabe, aus all dem Guten, was Menschen, was Jesus selbst getan hat. Und das schenken wir dir einfach so. Und ich nenne mal einige Gelegenheiten. Erstmal gibt es drei allgemeine Gewährungen, heißt das. Und das heißt, ein Teilablass gibt es immer, wenn wir erstens in der Pflichterfüllung und Mühe des Lebens mit demütigem Vertrauen unsere Seele zu Gott erheben und da wenigstens nämlich ein Stoßgebet verrichten. Also im Alltag ein Stoßgebet beten, an Gott denken. Gibt einen Teilablass. Zweitens, wenn wir uns selbst oder unsere Güter im Dienst an den Notleidenden hingeben, also wenn ich jetzt eine Spende mache, wenn ich was in den Klingelbeutel werfe, Teilablass. Und drittens, wenn ich im Geist der Buße auf eine erlaubte Annehmlichkeit verzichte, freiwillig, auch das ein Teilablass. Und das ist also, sagen wir mal, hier das ja eigentlich Normale des christlichen Lebens, das Gebet, die Sorge für den Nächsten, die Sorge für den Notleidenden und Buße zu tun und auf etwas zu verzichten, das ist schon mal immer mit einem Teilablass versehen. Dann gibt es verschiedene Gebete, die mit dem Ablass verbunden sind. Das ist zum Beispiel der Engel des Herrn, das Gebet Seele Christi, heilige mich, das apostolische Glaubensbekenntnis und die verschiedenen Litaneien vom heiligsten Namen Jesu, vom heiligsten Herzen Jesu, von der seligen Frau Maria, vom heiligen Josef, die allerheiligen Litanei, aber auch das Magnificat, das Rosenkranzgebet, das Kreuzzeichen, das Tantum Ergo oder der Kreuzweg. Also hier kann man sehen, dass ganz viele Gebete, die wir sowieso eigentlich jeden Tag beten, zugleich mit dem Geschenk eines Ablasses verbunden sind. Und dann gibt es noch, dann gibt es noch die großartige Möglichkeit, jeden Tag einen vollkommenen Ablass gewinnen zu können durch folgende Aktion. Wenn ich also zum Beispiel das Altarsakrament anbiete, wenigstens eine halbe Stunde lang, gibt zum, mit den üblichen Bedingungen versehen einen vollkommenen Ablass. Die Kreuzwegandacht gibt auch den vollkommenen Ablass. Und da reicht es im Grunde genommen aus, wenn ich die 14 Stationen abschreite und jede Station betrachte und ein kurzes Gebet spreche, gibt einen vollkommenen Ablass. Das Rosenkranzgebet in der Gemeinschaft, wenn ich in der mit anderen zusammen Rosenkranz bete, und zwar nicht drei Rosenkränze, sondern einen Rosenkranz, also 10 Gesetze, gibt einen vollkommenen Ablass. Oder wenn ich in der Heiligen Schrift andächtig wenigstens eine halbe Stunde lese, gibt auch einen vollkommenen Ablass. Dann ist sehr bekannt, auch heute noch, der Ablass, der vollkommene Ablass zwischen dem 1. und 8. November, den ich für die Verstorbenen gewinnen kann, wenn ich in dieser Zeit einen Friedhof besuche und dort für die Verstorbenen bete. Das ist eigentlich auch immer noch in unseren Breiten am 1., 2. November eine gute Praxis, die vielfach geübt wird. Viele wissen eben nicht, dass das auch mit dem Ablass für die Verstorbenen verbunden ist.
Pfarrer Filler, vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Jetzt haben wir nämlich genau zum Thema eine Hörerin in der Leitung, Frau Fitte aus Leipzig. Und sie hat eine etwas kritische Anfrage zum Thema Ablässe, nämlich bezüglich der Redewendung, dass man einen Ablass gewinnt. Frau Fitte, grüße Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Frau Fitte, was ist Ihre genaue Frage?
Naja, das Wort gewinnen, das klingt fürchterlich. Ich mache doch kein Gewinnspiel mit Gott.
Ah, ja. Sie meinen also, dass das zu sehr Gewinnstreben im, Vor, im ja, Vordergrund
das,
ist?
Ja, das, also finde, man sollte ein anderes Wort finden.
Man, also sicher ist natürlich nicht gemeint, dass ich jetzt Glück habe wie in einer Lotterie und deshalb einen Ablass bekomme, sondern im Grunde genommen könnte man eben auch sagen, sich einen Ablass schenken lassen. Das trifft es vielleicht eher.
Es ist sauberer.
Das ist vielleicht
das ist genau unsauber, das Wort gewinnen.
Da haben Sie recht, ist etwas mehrdeutig und hat eben
und reizt auch auf zum Widerspruch.
Und hat eben vielleicht auch diesen Beigeschmack, der aber gar nicht intendiert ist, sondern es ist eben gemeint, dass ich einfach die Möglichkeit habe, mir eben diesen Nachlass, diesen Ablass schenken zu lassen.
Schenken, das ist ein angenehmer Ausdruck. Also das ist, sehen Sie mal, es ist ja auch die Reformation, ich meine, das ist ja auch ein Missbrauch gewesen, was da passiert. Ich meine, wir haben ja nicht gelebt da. Wenn das und das getan wird, klar, man hätte doch sagen können, wir brauchen das Geld für die Rekonstruktion des im Vatikan. Oder also das ist, was dieser Dominikaner, ein gebildeter Mensch gemacht hat, haben soll. Ich habe ja nicht gelebt damals. Ist ja unmöglich. Das kann man nur einem unaufgeklärten Volk vorspielen. Das klingt fürchterlich. Und dann noch das Wort gewinnen.
Also vielen Dank für diese Sensibilisierung, was diesen Begriff angeht, Frau Fitte.
Ja.
Und bei dem erwähnten Thema zum Ablasshandel. Da bleiben wir jetzt gleich mal stehen und vertiefen das noch ein wenig und wünschen Ihnen an dieser Stelle alles Gute, einen schönen Freitag.
Ja, ich wollte Ihnen noch sagen, dieser Ablasshandel, man hätte doch ehrlich mit dem Volk umgehen können. Das war doch unmöglich. Man hätte doch sagen können, man macht doch das Volk für einen Dümmling, zum Dummen, wenn das Geld im Kasten springt und so weiter. Na gut, ich bleibe am Telefon, oder?
Ja, nein, sehr gerne hören Sie noch weiter die Sendung zu. Vielleicht kann Pfarrer Filler gleich zum Thema noch was sagen.
Ja,
vielen Dank, Frau Fitte. Pfarrer Filler. Ja, also hier schon angeklungen, diese Kritik am Ablasshandel.
Mehrere Themen auf dem Tisch liegen. Einmal noch mal dieses Ablassgewinnen ist natürlich jetzt ein Terminus technicus, würde ich sagen, ein Fachbegriff, der sich im Deutschen etabliert hat. Aber die Hörerin hat recht, es geht tatsächlich nicht darum, dass ich hier im Sinne einer Lotterie, eines Gewinnspiels handle, sondern es geht eben darum, Ablassgewinnen bedeutet, das muss man einfach mithören, sich mit einem Ablass beschenken zu lassen, in dem aufrichtigen Bemühen Buße zu tun und eben zu sagen, ich will die Folgen meiner Schuld und meiner Sünde irgendwie mit aufarbeiten und will mich da einbringen und dabei lasse ich mir von der Kirche durch einen Ablass einfach helfen. Sicher eine eigene Sendung wert wäre, noch einmal über die Reformation zu sprechen und über die Kritik, die die Reformatoren an der katholischen Kirche geäußert haben. Sicher ist es so, dass die Kirche aus Menschen besteht und dass die Heiligkeit, die die Kirche wesenhaft hat, weil sie von ihr von Gott geschenkt wird, sich immer auch im Leben jedes einzelnen Christen, jedes einzelnen Priesters, Bischofs und Papstes auch ausprägen muss und dass das sicher nicht immer in Vollkommenheit gelingt. Das kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Sicher hat es auch eben Missstände in der Zeit der frühen Neuzeit gegeben, im 15., 16. Jahrhundert, dass wir mit der Reformation, in dem die Reformation stattgefunden hat. Und sicher gab es auch verschiedene Missbräuche, dass man eben hier auf die falschen Dinge Wert gelegt hat. Und sicher gab es auch eine Verdunkelung dieses Gedankens des Ablasses, die nicht gut gewesen ist. Und deshalb hat die Kirche eigentlich ja auch sich aber darum bemüht, eben sich zu reformieren im Trienter Konzil, sich neu aufzustellen. Und das tut sie eigentlich bis heute. Wobei interessanterweise auch heute es noch diese Verdunkelung gibt im Ablasswesen. Da gibt es nämlich auch Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gefälschte Ablässe in den Umlauf bringen. Nicht alles, was an frommen Kleinschriften sich in manchem Haushalt findet, ist tatsächlich auch mit dem Segen und der Autorität der katholischen Kirche versehen. Hier muss man also aufpassen. Das hat sich bis in unsere Tage hinein weitergezogen, dass immer wieder auch Ablässe gefälscht wurden, den Menschen ganz unglaubliche Dinge versprochen wurden. In der Regel erkennt man solche gefälschten Ablassgebete daran, dass eine unglaublich hohe Zahl von Jahren oder Tagen versprochen wird. Wir haben eben schon gesagt, es handelt sich hier um die Bußpraxis der frühen Kirche, auf die sich diese Zahl bezieht. Deshalb ist es ganz illusorisch, dass jemand einen Ablass von 500 Jahren oder so etwas, das sind sicher dann keine authentischen Ablässe. Also, bis heute gibt es immer auch die Gefahr, eines frommen Themas sich anzunehmen, es zu verdunkeln, es zu verfälschen. Hier muss man immer gut hinschauen, was tatsächlich die Kirche uns schenkt, uns lehrt und uns sagt.
Ja, vielen Dank für diese Erwiderung, Pfarrer Filler, auf unsere vorherige Anruferin, Frau Fitte aus Leipzig. Jetzt haben wir noch einen letzten Hörer in der Leitung, weil die Sendung heute 5 Minuten früher endet, wegen des anschließenden Barmherzigkeitsrosenkranzes um 15 Uhr. Und zwar ist jetzt in der Leitung Herr Prinz aus Regensburg. Grüße Gott, Herr Prinz.
Grüß Gott zusammen, zunächst ein Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ein herzliches Vergelt's Gott, dass Sie das so wunderbar ausgelegt haben. Ich habe von mir dieses Buch liegen von Dr. Dürren, der sich ja mit den Ablässen, so wie sie es ausgeschrieben, einfach befasst hat. Und da steht alles ganz klar drin. Man soll nicht, also mit dieser Wortsklaverei, wo die Frau da gebracht hat, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Es geht ja darum, wie Pfarrer Fehler gesagt hat, dass wir Ablässe gewinnen sollen. Das ist ja ein Gnadenschatz, dass wir den gewinnen können für uns und vor allem auch für die Verstorbenen. Und ich lese einen Satz vor von Dr. Dürrm. Alle Gläubigen haben die Möglichkeit, durch entsprechende Ablassgebete jeden Tag einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, den sie fürbittweise den Verstorbenen zukommen lassen können. Das heißt, sie können mit Hilfe der Kirche aufgrund der Verdienste Christi und der Heiligen durch Gewinnung eines vollkommenen Ablasses Tag für Tag darum beten, dass eine Seele aus dem Fegfeuer erlöst wird. Und das ist doch ganz was Großes. Und Pfarrer Fiel hat ja ausgelegt, dass einfach verschiedene Erfordernisse einfach, dass man die braucht, um einen vollkommenen Ablass zu gewinnen. Dann gibt es viele Ablässe, wie den Portionkeller-Ablass, aller Seelenablass. Und jetzt kommt ja bald die Zeit, wo der Barmherzigkeitssonntag ist. Das ist ein ganz besonderer Ablass, wo jeder einfach durch die Verheißung der Schwester Faustina, der wo da beichtet und reuig ist und seine Gebete verrichtet an diesem Tag, dass der einen vollkommenen Ablass, der wir alles wegnimmt, und um auf Deutsch zu sagen, wie ein Baby, neugeboren, alles. Aber mein Ding wollte eigentlich nur sagen, das ist die Ablässe. Es gibt, wie gesagt, das vollkommenen Ablässe und Teilablässe. Es gibt so viele, circa 100 Frömmigkeitsübungen, so heißt es, wo Ablässe drauf sind. Einige hat der Herr Pfarrer schon genannt. Und alles, was man aus Liebe zu ihnen tut, kommt ihnen zugute, wie Weihwassergeber, wie weite Kerzen gehen. Alles aus Liebe. Und da möchte ich nur jetzt aufs Wesentliche hin. Bitte für erster Linie für unsere Verstorbenen. Ich sage immer zur Mutter Gottes, ich möchte einen vollkommenen Ablass gewinnen und alle Teilablässe, die ich gewinnen kann. Und ich schenke sie dir für die Verstorbenen, für die armen Seelen. Du weißt besser, wer drüben unsere Hilfe gebraucht. Nicht nur für sich selbst, um sich selbst kreisen. Da hilft man sich selbst am besten, wenn man den anderen hilft. Denn wenn wir heute bedenken, wie die Leute sterben, wie sie plötzlich sterben, welche Ansichten sie haben, sie glauben viele nicht mehr an Himmel, Hölle und Fegfeuer. Sie sind in schwerer Sünde oder kennen diese nicht mehr. Wenn die dann drüben ankommen, ich glaube, da braucht man gar nicht viel glauben, um zu erkennen, dass sie unser Gebet ganz besonders brauchen.
Das Herr Prinz, vielen Dank. Sagen. Das ist ein loderndes Zeugnis für die Wichtigkeit der Ablässe, gerade auch für Verstorbene. Herzlichen Dank an Herrn Prinz aus Regensburg. Pfarrer Filler, dass sich die Sendezeit nun bereits dem Ende entgegennähert, möchten Sie vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu Herrn Prinz sagen und die Sendung sodann mit dem priesterlichen Segen beenden?
Genau, das hat jetzt Herr Prinz noch eine wichtige Sache angesprochen, auf die ich noch gerne eingehen wollte. Das ist der sogenannte Ablass, der vollkommene Ablass für die Sterbestunde. Das ist ja eben auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Das ist eben ja auch die Sorge der Kirche, die Sorge der Christen, dass ich eine gute Sterbestunde erhalte, dass ich vorbereitet meinem Schöpfer gegenübertreten kann. Und wenn der Priester die Krankensalbung also spendet, dann wird auch dieser vollkommene Ablass für die Sterbestunde erteilt. Und jetzt ist ganz wichtig, das wissen auch viele noch gar nicht, wenn kein Priester kommen kann, und das ist ja manchmal auch der Fall und viele Menschen grämen sich dann und sagen, ach, warum ist kein Priester mehr gerufen worden oder ist, aus zeitlichen Gründen hat es nicht mehr geschafft. Also wenn kein Priester ans Sterbelager kommen kann, dann wird der vollkommene Ablass auch gewährt, und zwar dann, wenn der betreffende Gläubige in seinem Leben nur einige Gebetsübungen verrichtet hat. Und das ersetzt die üblichen Bedingungen für den vollkommenen Ablass. Und das ist doch ein großartiges Geschenk der Kirche an uns, dass wir nur einige Gebetsübungen in unserem ganzen Leben verrichten mussten, um dann in unserer Sterbestunde den vollkommenen Ablass geschenkt zu bekommen. Und die üblichen Bedingungen, die es sonst so schwer machen, ihn zu erreichen, fallen dann weg bzw. sind aufgehoben, wenn ich nur in meinem Leben einige Male gebetet habe. Das ist etwas, was mich ganz froh macht und was mir ganz viel Vertrauen und Freude schenkt über die Größe der göttlichen Barmherzigkeit.
Ja, die Sendezeit ist auch schon an ihrem Ende angelangt, passend zu diesem Schlusswort. Und Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen, Pfarrer Filler, für Ihre hörenswerten Erläuterungen zu den Ablässen in der katholischen Kirche. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler.
Sehr gerne.
Und auch an unsere Hörer ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat und wenn Sie sie gerne nochmal hören wollen oder wenn Sie mittendrin reingeschaltet haben und Sie den Anfang auch noch mitbekommen wollen, können Sie die Sendung gerne kostenfrei am Montagvormittag bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120 oder als Podcast herunterladen unter horeb.org. Bleiben Sie auch dran für das in Kürze folgende Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz jetzt um 15 Uhr. Für Sie war in diesem Grundkurs des Glaubens Leon Bichler in München am Mikrofon, und da mein heutiger Gast ja nicht nur Buchautor, sondern auch noch Priester ist, darf ich Sie, Pfarrer Filler, abschließend noch um den priesterlichen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.